Wir fahren weiter, indem wir nochmals Kapitel 8 aufschlagen, Vers 8. Dort wurde gesagt, so schreibt ihr nun im Namen des Königs bezüglich der Juden, wie ihr es für gut haltet und untersiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs untersiegelt ist, kann nicht widerrufen werden. Also, das Gesetz, haben wir gesehen, die Juden zu vernichten, konnte nicht mehr widerrufen werden. Aber jetzt kommt dieses Gegengesetz, das auch feststeht und nicht mehr widerrufen werden kann. Und nun wird also dieses Gegengesetz im ganzen Reich verbreitet. Ich lese jetzt Kapitel 8, Vers 15. Und Mordechai ging vom König hinaus in königliche Kleidung, von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel aus Byssus und Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Also die Symbolik ist so einfach zu deuten, nicht wahr? Jetzt bekommt Mordechai hier königliches Ansehen. Das bedeutet also wirklich, dass indem man diesen bewussten Schritt vollzogen hat, die aber das Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, dass Jesus Christus wirklich Herr wird im Leben. Ich war in 1. Korinther 12, Vers 3 steht, dass man nicht sagen kann, Herr Jesus, als nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist ganz interessant, dass eben seit dem Kommen des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, wenn man da liest, Kapitel 3, 4, 5 in der Apostelgeschichte und dann auch in den Briefen, da wird Jesus Christus immer und immer wieder genannt Herr Jesus. In den Evangelien ganz typisch Jesus, weil es dort geht um den Sohn Gottes, der sich tief erniedrigt hatte. Aber indem er bis ans Kreuz ging und dann auferstand, wurde er erhoben als Mensch zum höchsten Platz im Himmel. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, und das ist der Name Kyrios, Herr. Nicht der Name Jesus, den hatte er schon von der Beschneidung an. Aber dass jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr Kyrios ist. Und so ist es wichtig, dass wir als Gläubige uns dazu bekennen und nicht einfach ständig von Jesus sprechen, sondern Herr Jesus ist ein Bekenntnis zu seiner Herrschaft in unserem Leben. Und natürlich, man kann das auch so gedankenlos einfach nachsagen, aber man sollte das wirklich mit Bewusstsein so aussprechen. Einmal hat ein Evangelist in Indien am Bahnhof warten müssen auf den Zug und da hat er gedacht, ich nutze die Zeit ein bisschen aus mit Predigen und wollte beginnen zu predigen, dann kommt ein Mann zu ihm, war ein Muslim, und hat gesagt, die Bibel ist falsch. Wieso? Ja, in der Bibel steht doch, dass man nur durch den Heiligen Geist sagen kann, Herr Jesus. Ja, natürlich. Jetzt hör mal gut zu. Und der Muslim sagt, Herr Jesus. Habe ich den Heiligen Geist? Nein. Siehst du, die Bibel hat nicht recht. Und dann hat er gesagt, wart mal schnell. Und hat die Leute gerufen im Bahnhof, kommt bitte mal alle her, da ist einer, der möchte euch ein Bekenntnis ablegen. Und dann war er verschwunden. Ja, also es geht nicht darum, dass man diese Wörter aussprechen kann, aber dass es eben wirklich ein Bekenntnis ist, Herr Jesus. Und das haben wir hier gefunden in Kapitel 8, Vers 1 mit dem Siegelring, ja. Und Haman bekommt das Haus Hamans und jetzt da ab Vers 15, Mordechai ist gekrönt, trägt königliche Kleider und zwar purpurblau. Das Purpurblau ist eine wunderbare Farbe, die Töne des blauen Himmels tragen. Das weist also darauf hin, Jesus Christus ist, wie er in 1. Korinther 15, 48 genannt wird, der Himmlische. Und dann trug er auch weiße Kleidung, weiße Baumwolle. Und weiß deutet darauf hin, dass der Herr Jesus der Gerechte ist, wie er zum Beispiel in 1. Johannes 2,2 genannt wird. Aber insgesamt im Neuen Testament gibt es 7 Stellen, wo er genannt wird, der Gerechte. Der rote Purpur weist hin auf den Herrn Jesus, den verherrlichten Knecht des Herrn auf dem Thron. Warum? In Markus 15, Vers 17, also gerade in dem Evangelium, wo der Herr Jesus beschrieben wird, ganz besonders als der Knecht, der sich erniedrigt hat, um zu dienen, da haben die Soldaten ihm einen roten Soldatenmantel umgehängt und Markus beschreibt die Farbe dieses Mantels mit Purpur. Ja? Und so deutet das eben hin auf den Herrn Jesus, den treuen Knecht Gottes, der aber durch seine Treue bis zum Tod, wie das Markus-Evangelium einzigartig aufzeigt, nicht nur auferstanden ist aus dem Grab, nicht nur erhöht wurde in der Himmelfahrt, das wird ja nur in Markus und Lukas berichtet, aber etwas folgt dann, was nur in Markus berichtet wird, er setzte sich zur rechten Seite auf den Thron Gottes. Das ist eben der rote Purpur, der verherrlichte Knecht des Herrn auf dem Thron Gottes. Und weiter haben wir gelesen, die Stadt Susan jauchzte. Nun, wir wissen, was die Stadt Susan bedeutet. Das Herz. Und das Herz jauchzt. Ja. Das ist genau die Symbolik hier. Und es ist wirklich so, wenn ein Gläubiger stoppt, dem Fleisch Haman den Siegelring abzugeben und hier wirklich einen Schnitt vollzieht in seinem Leben und wirklich das Fleisch verurteilt, das Haman gekreuzigt hat, dann zieht auch eine Freude ins Herz, die ganz anders ist als das, was wir gefunden hatten in, wenn wir uns erinnern, in Kapitel 3, am Schluss, als der Beschluss gefasst war, die Juden zu vernichten, haben wir gelesen, 3,15, die Eilboten zogen auf das Wort des Königs unverzüglich aus und die Anordnung wurde in der Burg Susan erlassen, also im Herzen. Und der König und Haman saßen und tranken. Die haben sich zusammen da betrunken. Und das war eine feucht, fröhliche Angelegenheit. Aber das ist eine künstliche Freude. Das ist so hohl, wenn man das vergleicht mit der Freude, die der Herr Jesus allein geben kann. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals will ich sagen, freut euch. Philipper 4, Vers 4. Und dann lesen wir dazu, aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Ein wahrer Gläubiger kann nie glücklich werden auf einem fleischlichen Weg, auf einem Haman-Weg. Aber wenn wirklich der Herr Jesus die Herrschaft bekommt, dann ist es so, dass die Stadt Susan jauchzt. Und da lese ich weiter in Vers 17. Und in jeder einzelnen Landschaft und in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und seine Anordnung gelangte, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag. Ja, wir haben genau das Gegenteil erlebt mit Haman. Als sein Befehl ausging, da haben wir gelesen in Kapitel 4, Mordechai zerriss seine Kleider, legte Sacktuch an und Asche, streute sich auf den Kopf, er ging in die Stadt, schrie laut und bitterlich und von den Juden allgemein haben wir gelesen in Kapitel 4, Vers 3 in der Mitte, es war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Wenn ein Gläubiger das Fleisch regieren lässt in seinem Leben, dann macht er auch das Volk Gottes um sich herum unglücklich. Das macht auch die Gemeinde unglücklich. Aber wenn jemand wirklich hier diese Wende praktisch auch umsetzt, sodass der Herr Jesus die Herrschaft übernimmt, dann gibt es automatisch Freude bei den Gläubigen. Und darum lesen wir da Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag. Da wurde auch Gemeinschaft gepflegt. Ja? In Hebräer 13, Vers 1 heißt es, nach Gastfreundschaft trachtet. Und das ist eine ganz wichtige christliche Angelegenheit, dass man einlädt und so Gemeinschaft pflegt. Nicht um wie Haman zu sprechen über den Reichtum und die Menge der Söhne und wie der König ihn erhoben hat und so weiter, über sich, sondern um über das Wort Gottes auszutauschen, um über Erfahrungen, die wir mit dem Herrn gemacht haben, auszutauschen, einander zu ermutigen. Und je nachdem ist es eben auch wichtig, bei Einladungen über Dinge zu sprechen, die man eben seelsorglich auch ansprechen muss, weil etwas korrigiert werden sollte. Und das ist dann nicht so, dass man sagt, so, jetzt machen wir Seelsorge. 50 Minuten, ja? Nein. Seelsorge ist etwas, das ganz normal geschehen sollte in der Gemeinde. Einfach durch den natürlichen Umgang. Und da sind nicht nur einfach ein paar Älteste gefordert, sondern alle in der Gemeinde. Indem man eben mit denen man einen besonderen Zugang hat, eben solche Dinge im Vertrauen bespricht. Und so ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Da geht es nicht einfach nur um Essen. Das braucht es eben auch. Das gibt ja den Rahmen des Vertrauens und des Wohlseins. Und dann kann man eben über alles Nützliche sprechen, was weiterbringt. Und noch was, ganz am Schluss von Vers 17. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Ha! Ganz viele Heiden haben sich gesagt, diesen Gott, der dieses Volk so wunderbar bewahrt hat, dieses Volk, das wir gesehen haben, ganz andere Gesetze hat. Nicht wahr? Wir schlagen nochmals auf. Haman wollte ja Ahasveros beweisen, dass man dieses Volk umbringen muss, dieses Volk der Juden, denn Kapitel 3, Vers 8b, er sagt, und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Also der wusste selber auch, was Juden so glauben, was sie tun und ja, was da in der Bibel von ihnen verlangt wird. Ihre Gesetze sind ganz anders. Und ich möchte noch ein konkretes Beispiel aus der Geschichte zeigen. Das wollte ich eigentlich schon bei Kapitel 3 erwähnen, jetzt habe ich es halt auf jetzt verschoben. Das sind die vollständigen Werke von Tacitus. Das ist ein römischer Geschichtsschreiber gewesen, der schreibt auch über Jesus Christus und die Kreuzigung unter Pontius Pilatus als Römer. Aus der damaligen antiken Zeit. Und er schreibt in den Historien, und zwar Buch 5, ja, Buch 5, 4 schreibt er, Moses, um des Volkes für sich, für die Zukunft zu versichern, stiftete in demselben ganz neue und denen der übrigen Welt zuwiderlaufende Gebräuche. Also sagt die Juden, die haben von Mose Anweisungen bekommen und diese Anweisungen, die laufen der ganzen übrigen Welt zuwider. Ja? Und dann sagt er ein sehr eindrückliches Wort. Unheilig ist dort alles, was heilig ist bei uns. Hinwiederum erlaubt bei ihnen, was uns ein Gräuel ist. Unglaublich. Der sagt, das ist wirklich genau das Gegenteil von uns. Und das merken wir in unserer Gesellschaft, die immer säkular wird, gottloser. Ja, das, was uns wichtig ist, ist unserer Gesellschaft, die sich von Gott abgewandt hat, ein Gräuel. Und umgekehrt, das, was bei ihnen ganz toll gilt, vieles davon ist uns ein Gräuel. Ja, also, das ist etwas, das geht durch die ganze Geschichte hindurch. Und jetzt lesen wir weiter in Kapitel 9. Also noch am Schluss von Kapitel 8. Viele aus den Völkern des Landes wurden Juden. Die traten also über ins Judentum und nahmen die Bibel an. Und das eben bis nach Indien. Da merkt man also, dass damals schon im 5. Jahrhundert vor Christus war zum Beispiel Indien und all diese Völker Asiens bis nach Afrika, bis nach Europa, waren schon erreicht mit, in einem gewissen Sinn, mit der Botschaft der Bibel. Und dann heißt es weiter, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Die merkten, dieses Volk darf man einfach nicht antasten. Kapitel 9. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag desselben, das ist jetzt dieser verhängnisvolle Tag, der durch das okkulte Los, durch das Pur von Haman bestimmt worden war. Als das Wort des Königs und seine Anordnung zur Ausführung kommen sollten, an dem Tag, als die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen. Es wandte sich aber so, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigten. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Landschaften des Königs Ahasveros, um Hand an diejenigen zu legen, die ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Fürsten der Landschaften und die Satrapen und die Statthalter und diejenigen, die die Geschäfte des Königs besorgten, unterstützten die Juden. Denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Also im ganzen Reich wusste man von diesem Mordechai. Denn Mordechai war groß im Haus des Königs und sein Ruf ging durch alle Landschaften. Denn der Mann Mordechai wurde immer größer. Und so soll das auch sein in unserem Leben. Der Jesus soll immer größer werden. Und in uns immer mehr Gestalt annehmen, wie Paulus das sagt in Galater 4, dass Christus in euch Gestalt gewinne. Vers 5. Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage an, indem sie sie erstachen, ermordeten und umbrachten. Und sie taten an ihren Hassern nach ihrem Wohlgefallen. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Mann. Und sie töteten Parshandata und Dalfon und Aspata und Porata und Adalia und Aridata und Pamashta und Arisai und Aridai und Vayesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Widersachers der Juden. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Nun ist etwas ganz anderes. Wenn wir unser Skript zur Hand nehmen, der zweitletzte Paragraph, Sieg und Triumph über die Feinde, da habe ich vermerkt, die Feinde werden durch Schwert erschlagen. Ja, denn ganz wörtlich steht in Kapitel 9, Vers 5, die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage des Schwertes, des Erschlagens und des Verderbens an. Das ist noch wörtlicher übersetzt als die Elberfelder hier. Und da ist also im Hebräischen das Wort Schwert vorhanden. Und diese Feinde werden nicht gekreuzigt. Die kommen nicht ans Holz. Und so ist es wichtig in Epheser 6, da haben wir auch schon gelesen, aber wir schlagen nochmals auf. In Epheser 6 wird gesagt, dass Satan und seine Engel, die Dämonen, dass das unsere Feinde sind. Und da wird nirgends gesagt, Satan und seine Feinde sind gekreuzigt worden. Ja? Aber sie sind durch den Herrn Jesus besiegt und wir müssen einen geistlichen Kampf führen. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen, wie sie da widerstanden haben, und nachdem ihr alles ausgerichtet habt oder alles überwältigt habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft oder mit der Grundlage des Evangeliums, des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. So wird dieser Kampf beschrieben gegen Satan. Wir müssen mit dem Schwert des Geistes, und das ist Gottes Wort, kämpfen. Genauso wie der Herr Jesus er getan hat in Matthäus 4, in der Versuchungsgeschichte. Der Teufel hat irgendetwas vorgeschlagen und der Herr Jesus hat geantwortet, es steht geschrieben. Und Satan war damit erledigt. Das Schwert des Geistes ist so wirkungsvoll gegen ihn. Und das wird hier eben vorgestellt in diesem Kampf gegen die Feinde. Und dann lese ich noch weiter in Vers 11. An jedem Tag kam die Zahl der in der Burg Susan Getöteten vor den König. Und der König sprach zur Königin Esther: In der Burg Susan haben die Juden 500 Mann und die 10 Söhne Hamans getötet und umgebracht. Was mögen sie in den übrigen Landschaften des Königs getan haben? Doch, was ist deine Bitte? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehr? Und es soll geschehen. Und Esther sprach: Wenn es der König für gut hält, so werde auch morgen den Juden, die in Susan sind, gestattet, nach der heutigen Anordnung zu tun. Und die 10 Söhne Hamans hängte man an das Holz. Da befahl der König, dass es so geschehen solle. Und die Anordnung wurde in Susan erlassen. Also ein Bild des Herzens wieder, wird etwas beschlossen im Herzen. Und man hängte die 10 Söhne Hamans auf. Und die Juden, die in Susan waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und töteten in Susan 300 Mann. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Also, es wird noch eine Verlängerung gegeben, weil die Feinde an diesem einen Tag noch nicht vollständig besiegt werden konnten. Und so gibt es 2 Tage des Kampfes, der 13. und der 14. Adar. Und jetzt interessant, aber von den 10 Söhnen Hamans, da steht tatsächlich, die wurden an das Holz gehängt. Nun, wir haben gesehen, der Kampf gegen Satan und die Dämonen, das ist ein Kampf mit dem Schwert. Aber was bedeutet denn das? Nun, Galater 5, Vers 24 habe ich nämlich bewusst nur halb zitiert. Nicht um zu fälschen, ja? Man kann die Bibel halb zitieren, um eben etwas auszulassen und eine falsche Aussage zu verbreiten. Aber ich habe das extra verkürzt, um nur den Fokus darauf zu richten, die aber das Christus sind, haben das Fleisch, Haman, gekreuzigt. Aber dann geht es weiter. Samt den Leidenschaften und Lüsten. Nicht nur einfach generell verurteilen, das Fleisch in mir ist böse, sondern dass man auch diese Dinge, die wir gelesen haben, zum Beispiel in Galater 5, die Werke des Fleisches, Ehebruch, Hurerei, Unreinheit und so weiter, dass man die ganz bewusst verurteilt und auch sagt, der Jesus musste am Kreuz dafür sterben. Und so kreuzigt man das Fleisch samt den 10 Söhnen Hamans. Also es ist schon eindrücklich, wie diese Bildersprache der Bibel einfach bis ins letzte Detail aufgeht und im Licht des Neuen Testaments so richtig eindrücklich aufleuchtet. Ja, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Da bleibt uns noch ein bisschen was von dem Buch Esther. Und dann werde ich auch noch, wie vermerkt auf dem Skript, im letzten Abschnitt, einen Epilog halten, wo es geht um praktische Winke und Anregungen im Zusammenhang mit dem Umsetzen des Themas, dem wir im Buch Esther begegnet sind.